Lieber Scheiterhaufen, am liebsten würde ich euch ein schönes neues Jahr wünschen. Warum, erfahrt ihr gleich. Erstmal heiße ich euch aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, dem Podcast über das Stolpern, Straucheln und wieder aufstehen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Heute geht es um ein Thema, das wohl jeder von uns kennt, wenn auch manchmal etwas unfreiwillig: Neuanfänge. Diese klingen ja meist erstmal mutig, kraftvoll, ja fast schon romantisch. Aber wer schon einmal wirklich losgelassen hat, der weiß, also sei es im Job, in einer Beziehung, einen Lebensentwurf, das geht ja oft mit einem Neuanfang einher, weiß auch, dass er vor allem eines ist: chaotisch, schmerzhaft, voller Zweifel und gleichzeitig natürlich auch befreiend, klärend und lebend. Lebendig natürlich. Meine heutige Gästin ist Chantelle. Sie ist Coachin, Mentorin für Frauen am Wendepunkt. Durch ihre Arbeit, insbesondere Aufstellungsarbeit, was das ist, erfahrt ihr auch heute, unterstützt sie Menschen dabei, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, Muster zu durchbrechen und wieder Zugang zu ihrem Gefühl zu finden und mit mehr Klarheit und Vertrauen den nächsten Schritt zu wagen. Heute möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie ein Neuanfang gelingt, auch dann, wenn man noch mitten im Chaos steckt, wie man den Mut findet, neu anzufangen, auch wenn man nicht weiß, wohin, wie man erkennt, wann es Zeit ist, loszulassen, was uns oft blockiert und warum Mut manchmal leise beginnt. Egal, ob du gerade an einem Wendepunkt stehst oder den Mut suchst, etwas in deinem Leben zu verändern, diese Folge ist hoffentlich für dich. Herzlich willkommen, Chantelle. Ich werde versuchen, deinen Namen trotzdem, soweit es geht, nicht mehr zu erwähnen, weil ich so Angst vor Namen habe.
Alles gut, hast du richtig gesagt. Vielen Dank, dass ich auch da sein darf.
Ja, ich freue mich. Ich habe dir ja privat schon erzählt, dass ich das neue Jahr gerne zum Frühlingsanfang beginne, weil es ist ja ein bisschen crazy, sein Leben nach Planeten zu richten, obwohl ich das total gerne mache, aber in dem Fall nicht. Vor allem, weil Silvester, die Zeit ist ja oft sehr dunkel und sehr grau und da findet man im Frühling deutlich mehr Vorteile, neu anzufangen. Ich muss aber auch dazu sagen, ne, wir weißen Frauen neigen oft dazu, Vorteile und auch andere Kulturen uns anzueignen. Viele dürften das bereits wissen und kennen. Das persische Neujahr, auch Nowruz genannt, auch das findet zum Frühlingsanfang statt. Und es gibt auch noch ganz viele andere Kulturen, die das neue Jahr erst später beginnen. Und das finde ich einfach wichtig zu erwähnen. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die zuhören, die das auch so zelebrieren. Finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Denn man kann nicht nur sehr, sehr viele Gewohnheiten im Frühling irgendwie viel energetischer und kraftvoller beginnen. Ich finde es auch total schön, wenn im September zum Beispiel alle Menschen schon so ein bisschen nervös werden und sagen, oh Gott, das neue Jahr ist bald da und ich habe nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Das gehört ja auch zu einem Neuanfang irgendwie dazu. Dann bin ich in der Halbzeit. Dann habe ich erst ein halbes Jahr rum und das ist alles toll. Aber dieses Jahr hat es tatsächlich nicht so gut geklappt, weshalb ich auch gerne mit dir mal ein bisschen drüber reden möchte. Während aber bei meinen Freunden ganz viele Menschen gerade Neuanfänge feiern, sei das, dass sie sich geoutet haben, umgezogen sind, ihre Jobs gekündigt haben. Genau. Und da wollte ich als allererstes mal dich fragen, woran erkenne ich und Menschen generell denn, die zu dir gehen, dass sie einen Neuanfang brauchen?
Normalerweise glaube ich, ist der Leidensdruck einfach ganz groß. Es gibt natürlich verschiedene Wege ins Neuanfang, verschiedene Gründe. Wenn es von außen kommt, also man wird gekündigt oder sowas zum Beispiel, da hat man weniger Einfluss drauf. Aber wenn man selbst merkt, okay, jetzt ist es eigentlich Zeit, denke ich sehr, sehr oft, entweder man ist unglaublich hingezogen zu irgendwas. Aber sehr oft ist es einfach, ich bin sehr unglücklich in irgendeine Richtung oder viele. Und dann ist es Zeit, einfach etwas zu machen. Und der Mensch macht ungern so große Neuanfänge, ohne dass wirklich Druck da ist, normalerweise.
Oh, das finde ich sehr interessant, weil tatsächlich der große Unterschied zum letzten Jahr bei mir zum Beispiel war, ich wurde gekündigt. Ich wurde quasi gezwungen. Und ich glaube, das kennen auch sehr, sehr viele. Dennoch haben ja auch unglaublich viele Menschen, auch wenn der Leidensdruck so groß ist, wahnsinnige Angst vor einem Neuanfang. Und das ist ein bisschen ein Widerspruch eigentlich. Ich leide, aber trotzdem habe ich Angst, aus der Situation rauszugehen, aus der ich bin. Was rätst du denn den Menschen, die so eine Angst haben? Oder was ist vielleicht auch der Grund dafür? Manchmal muss man ja auch wissen, warum man Angst hat.
Ja, genau. Also oft ist das, was wir schon kennen, einfacher zu behalten einfach. Also ich weiß, okay, ich bin unglücklich, aber ich könnte ja noch unglücklicher werden oder es könnte noch schlimmer werden. Und ja, manchmal denken wir eher in die Richtung, als es könnte richtig cool werden. Man denkt so, was alles irgendwie schief laufen kann. Und sowieso, der Mensch ist, wir mögen es einfach bequem. Und auch dieses unglückliche Gefühl ist für uns manchmal einfach bequem. Das kennen wir. Wir wissen, wie es geht.
Ja.
Und dann müssen wir auch nicht irgendwie anfangen, mit anderen Dingen uns zu konfrontieren. Genau, und wenn du von Angst sprichst, ist es einfach sehr oft. Gut, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, die auch manchmal alle zusammenspielen. Aber dieses Angst von, und was, wenn es nicht klappt? Was, wenn es noch schlimmer ist wie jetzt? Was, wenn das, was ich meine, schlecht zu haben irgendwie, wo ich denke, ja, das ist ganz schlimm. Was, wenn das das Beste, was ich irgendwie jetzt haben kann, ist?
Ja.
Natürlich gibt es auch zum Beispiel Glaubenssätze, die uns festhalten.
Was sind das
Ja.
für welche zum Beispiel?
Ja, es sind zum Beispiel, ja, ich bin einfach nicht gut genug. Was denken denn den anderen? Ja, ich mache Dinge nie zu Ende. Könnte ja auch eins sein. Oder es gibt so viele. Es gibt so viele Sätze, die wir auch nicht immer so bewusst in uns tragen und die beeinflussen uns ganz, ganz extrem. Und bis wir wirklich erkennen können, was ist es für ein Satz, dass wir glauben, es lenkt uns einfach unbewusst.
Absolut.
Ja, und dann gibt es natürlich auch Loyalitäten und Dinge aus unseren Familien, aus unserem System. Vielleicht haben wir Angst, zum Beispiel, manchmal hat man Angst zu wachsen. Oder groß zu werden, weil was lässt du denn dahinter? Vielleicht gab es niemand in deinen Familien, die auch groß werden dürften. Und dann hast du vielleicht das Risiko, nicht mehr dazu zu gehören.
Ich glaube auch, dass Gemeinschaft viel damit zu tun hat. Ne? Jede Veränderung, das habe ich ja gerade im Intro so ein bisschen auch gesagt, bringt auch einen Abschied mit sich. Ne? Also wenn ich einen neuen Job beginne, umziehe, meine Sexualität offenlege, da geht so eine Angst mit sich, was, wenn mein Umfeld damit nicht umgehen kann? Und vor allem viele Menschen haben ja auch Angst, alleine zu sein, ne? Und was natürlich total verständlich ist. Und ich glaube, viele sind sich auch dieser Glaubenssätze nicht bewusst und auch dessen, dass das Umfeld für diese Glaubenssätze mal gesorgt hat, unter anderem, ne? Wir haben die ja irgendwo mal gehört oder interpretiert oder so. Ich bin auch gerade total hängen geblieben daran, dass du gesagt hast, dass so eine Wiederholung auch, dass man sagt, ja, ich bringe Dinge nicht zu Ende oder das wird ja wieder nichts, weil man sich auch wieder auf die negativen Erfahrungen beruft, die bleiben hängen und auf die greift man zurück irgendwie. Ach, es wird ja eh wieder so wie damals und so weiter. Natürlich der Punkt, das ist immer sehr schwierig, glaube ich, auch Menschen zu erklären, Wie kann man Angst haben, groß zu werden? Jeder will doch groß werden, jeder will doch erfolgreich sein, jeder will doch gesehen werden, ne? Aber trotzdem, das ist so paradox, kann man diese Ängste mit sich tragen. Und also ich verstehe das bis heute noch nicht ganz. Rational verstehe ich alles, was du sagst, aber logisch ist es für mich immer noch nicht, weißt du?
Ich glaube zum Beispiel vor allem, dass viel, ganz, ganz viele, auch vor allem Frauen, Angst haben, groß zu werden, sich zu zeigen. Das ist echt schon drin. Und spätestens, wenn du wirklich vielleicht mal Augen zumachst und dich vorstellst, ich zeige mich, ich werde groß. Alle sehen das, was ich mache. Und dann spür mal einfach rein, wie fühlt sich das denn an? Sehr oft ist einfach diese Angst da, weil du weißt auch vor allem heute im Internet, da kommen einfach unmögliche Leute
Ja.
auf dich zu und du machst dich wirklich einfach verletzlich, indem
Ja.
man sich zeigt.
Ja.
Und mit Angst zu gehen, denke ich, ist das Wichtigste, weil systemisch gesehen sind alle Gefühle eigentlich für was gut ist. Sie haben irgendwas, irgendein Grund da zu sein. Und der Angst will dich etwas zeigen. Und es ist sehr oft einfach als Schutz da. Es will dich schützen vor Verletzungen.
Das heißt, das Ziel ist gar nicht, ohne Angst irgendwas zu machen und die Angst loszuwerden, sondern das Ziel ist viel eher zu sagen, ich mache es mit der Angst. Die gehört irgendwie auch
Ja.
ein bisschen dazu, ne?
Auf jeden Fall. Und nicht der Versuch, diesen Angst anzunehmen, zu verstehen, weil alles, was nicht gesehen wird, muss einfach ein bisschen schwieriger arbeiten, um gesehen zu werden. Das heißt, indem du versuchst, es wegzuschaffen oder irgendwie zu ignorieren, muss es größer werden. Bis du das anguckst und siehst und merkst, ah, okay, es versucht mich irgendwie zu schützen von etwas. Und was ist das? Und wenn du das dann annehmen kannst, kannst du auch mit Angst als so klein Hilfe, ja, du kannst auch mitkommen. Das ist
Genau.
okay. Jetzt bin ich nicht in Gefahr, aber falls ich dann in Gefahr bin, kannst du mal wieder auftauchen und dich melden. Und dann wird's da schon normalerweise leichter.
Ja, man kann aber sicherlich auch bei Neuanfängen sich ein bisschen verarschen. Also ich habe zum Beispiel jetzt lange überlegt, weil ich wusste, wir sprechen miteinander. Ich habe so ganz lange überlegt, woran liegt es eigentlich, dass ich dieses Jahr irgendwie diesen Neustart einfach, diesen jährlichen Neustart für mich nicht so geschafft habe. Das eine, was ich eben herausgefunden habe, war, okay, ich hatte letztes Jahr von außen einen Einfluss, ich wurde gekündigt, dadurch war ich gezwungen, neu zu starten, sage ich mal. Es ist perfekt in den Frühling gefallen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass oft die räumliche Veränderung, also dass ich ganz viel umgezogen bin, auch oft immer so einen symbolischen Neuanfang für mich hatte. Aber mein Freund Seneca hat mal gesagt, also wortwörtlich weiß ich es jetzt nicht, aber er meinte, deine Probleme, die kannst du auch mitnehmen, egal wohin du gehst. Du bist dann immer noch dieselbe Person. Also es wird dich nicht retten, ne? Gibt es das auch in deiner Arbeit, also dass du so merkst, du willst gerade gar keinen Neuanfang, du willst flüchten?
Ja, darauf wollte ich auch eigentlich hin, weil auch ein Grund für diesen Neuanfangswunsch kann ja sein, nicht, dass es von außen kommt und nicht, dass du irgendwie hingezogen fühlst, sondern ja, du willst von etwas weg. Und dieses Etwas musst du dann überlegen, ist es genau diese Wohnung oder den Job oder der Freund oder Freundin? Oder kannst du vielleicht schon Muster erkennen? Ja, und also Mustern sind super wichtig. Die zeigen einfach immer was. Wenn es so einmalig ist, okay, ich muss einfach von diesem Job weg, ich hasse es hier, ich muss was anderes machen. Dann natürlich ist es was anderes wie, immer wieder merke ich, dass das Gleiche so passiert. Und da zu gucken, okay, was ist es? Versuche ich irgendwie von etwas wegzukommen. Und das müssen wir wie bei der Angst anschauen, weil sonst geht es dann nicht weg. Es folgt dich.
Okay, was könnte das so, was könnte das so alles sein? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Natürlich sollst du nicht von deinen PatientInnen sprechen, um Gottes Willen, aber du bist ja in der Arbeit drinnen, du weißt wahrscheinlich, was vielleicht besonders häufig vorkommt.
Das ist so individuell. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, aber bevor ich jetzt so Beispiele nenne, würde ich gerne von dir, dürfen wir ein bisschen
Ja klar, ich wollte es vermeiden, von mir zu
persönlich
reden.
werden.
Ich hätte sofort losgelegt, aber ich wollte nicht, weil ich dachte mir, es soll ja auch um andere gehen und nicht nur um mich.
Ja, klar, aber manchmal findet sich ihre Geschichte auch in deinen. Und ich finde, ich kann auch 10 Beispiele nennen, aber es ist vielleicht ein bisschen greifbar, wenn wir einfach ein Beispiel jetzt
Okay.
anschauen. Also, hast du schon eine Idee?
Also, als du jetzt von Mustern gesprochen hast, genau das hat mich beim Thema Neuanfang auch nochmal total tatsächlich unabhängig von dir beschäftigt, weil ich letztes Jahr schon gemerkt habe, es passieren immer dieselben Sachen und man muss schon die Verantwortung übernehmen. Also, man hat da schon einen Beitrag dazu geleistet, wenn immer wieder dieselben Sachen passieren. Und ich würde sagen, ich wechsle oft den Arbeitgeber, komme aber auch in meiner Selbstständigkeit nicht zu 100% klar. Und dieser Kreislauf geht immer weiter. Festanstellung, wieder selbstständig. Festanstellung, wieder selbstständig. Das ist so die ganze Zeit. Das passiert die ganze Zeit. Die Ironie ist, und das muss man mir jetzt nicht glauben, das klingt jetzt vielleicht nicht reflektiert, aber die Ironie ist, dass ausgerechnet in den Jobs, wo ich gefeuert wurde, mir viel mehr Mühe gegeben habe, viel korrekter gearbeitet habe. Also ich wollte den Haralds dieser Welt da draußen beweisen, auch ich kann einen normalen Job machen, ne? Weil so Internetpersönlichkeiten, sage ich mal, leiden oft unter diesem Vorwurf, geh mal arbeiten. Und ich habe mein Leben lang, also nicht mein Leben lang, aber seit ich nee, doch, seit ich 15 bin. Egal, ich habe auf jeden Fall gearbeitet schon in meinem Leben. Das ist nicht das Problem. Aber ich, ja, irgendwie, also ich habe auch ADHS. Natürlich kann man das auch als Ausrede benutzen, aber irgendwie, ja, lande ich immer an denselben Punkt und das ist schon echt nicht nur frustrierend, also ich bin schon auch wütend auf mich. So ist es nicht, ne? Also ich schiebe es jetzt nicht nur auf andere. Ja.
Aber wenn du sagst, das Gefühl von, ich muss diesen Haralds zeigen, dass ich auch einen normalen Job machen kann, woher kommt denn dieses, also woher kommt der Wunsch, den genau, also genau das zu zeigen?
Woher kommt der? Also ich glaube, ich dachte früher zumindest immer, wenn ich jetzt diesen Job mal schaffe, dann werde ich auch glücklich und bin wie alle anderen. Ich glaube, das ist der Wunsch, zu sein wie alle anderen. Und es ist absurd, ich mag Haralds nicht, ich mag die nicht und trotzdem will ich denen irgendwas beweisen. Ich check das auch gar nicht. Das ist auch wieder sehr paradox eigentlich, ne?
Hast du dich mit deinem ersten Harald damit konfrontiert? Wer ist diesen Harald? Gibt es einen echten Harald oder ist das nur ein Beispielsname?
Also, nee, es sind die Männer in meinen Kommentaren tatsächlich, glaube ich. Und es tut mir jetzt für sie sehr leid, aber es wird auch mit meiner Mutter zu tun haben, aber nicht in der Form. Also sie hat jetzt nicht gesagt, du kannst nicht arbeiten oder so, aber ich interpretiere mal rein, dass sie sich sehr gewünscht hätte, eine Zeit lang, dass ich klarkomme, dass ich was Vernünftiges mache oder wenn bestimmte Firmen, die sie kannte, für die ich gearbeitet habe, da war sie natürlich irgendwie ein bisschen glücklicher, so wirkte es für mich, ne? Aber es tut mir auch wahnsinnig leid, weil irgendwie müssen die Mütter ja auch immer alles abbekommen. Das ist so ein bisschen gemein.
Ah, das gehört auch ein bisschen zur Job, ne? Dass die Muttern, sorry, Muttern, Vätern, also das ist ein bisschen, so ist es einfach ein bisschen.
Ja.
Aber Du hast gerade von Vernunft gesprochen. Und das ist zum Beispiel auch ein Glaubenssatz zu, mach halt einen vernünftigen Job.
Genau.
Ja. Und wie sieht dann diesen vernünftigen Job aus, wenn du das beschreiben würdest?
Also, vernünftiger Job, ganz grob, glaube ich, ist einfach nur, dass man regelmäßig Geld bekommt, weil man regelmäßig irgendwo hingeht. Mit einem Namen vielleicht, ne? Das ist ja auch immer ein bisschen schön, wenn man sagen kann, ich arbeite für die und die Firma, wobei ich das momentan überhaupt nicht schön finde. Also das, ich bin so abgenutzt, dass ich sage, egal wie groß und wie toll und sonst was die Firma ist, ich habe schon für alle möglichen Firmen gearbeitet, das ist alles nicht so meins. So. Aber ich
Also hat
denke.
es was mit Sicherheit zu tun, dann in dem Fall, so regelmäßiges, sicheren Einkommen?
Genau. Aber selbst das ist ja nicht sicher, ne? Also ich finde, selbst Firmen, große Firmen können dich kündigen. Die letzte Kündigung, die ich hatte, war wegen Geld. Und dann sitzt du
Ja.
da und dann sitzt dein Chef in Portugal in seinem Haus und sagt zu dir, ja, für mich ist es auch schwer, Maggie. Ich denke mir so, ich glaube nicht.
Ja.
Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Naja.
Sicher Einkommen.
Ah, ja, also genau, es ist auch.
Also Regel sichern.
Genau, also selbst da habe ich Dinge erlebt, die waren nicht sicher. Und auch andere Menschen, die dachten, sie wären sicher, haben schon schlimme Sachen in ihren Firmen erlebt und wurden gekündigt oder wurden rausgemobbt oder irgendwie sowas. Also diese Sicherheit gibt es ja eigentlich selbst da nicht unbedingt. Aber ich würde mal sagen, gesamtgesellschaftlich gehen wir davon aus, dass es einigermaßen sicher ist, genau.
Wie zum Beispiel der Selbstständigkeit.
Ja, genau.
Ja, was gehört noch zur Vernunft?
Dass man vielleicht. Was gehört noch zur Vernunft? Dass man irgendwie erwachsen wird, was ich ja jetzt gar nicht bin, was ich aber cool finde. Ich mag das eigentlich total, aber dass man vielleicht vielleicht nicht so einen Quatsch im Internet macht wie ich. Auch das finde ich nicht schlimm, aber so von der Außen, ich habe so einen Harald einfach hier drinnen. Der geht nicht weg. Der ist da. Und der denkt sich, was macht die Alte da? Sie tanzt in Alice Weidel Lederkostüm im Internet. Das ist immer.
Ja, finden aber ganz viele Menschen eigentlich schon cool, oder?
Ich finde auch, aber es reicht nicht, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das ist traurig, das ist richtig doof.
Also das ist für dich, also genau diesen Teil, was du zum Beispiel im Internet machst, das ist nicht vernünftig. Für die, also von deinen Definitionen von
Genau,
Vernunft.
von meiner Definition. Ich würde aber auch sagen, dass diese. Nee, ich glaube, ich korrigiere. Ich glaube, es ist nicht meine Definition. Ich glaube, ich übernehme eine Definition von anderen.
Genau.
Genau, ich übernehme diese Definition, weil wenn wirklich ich dir erklären würde, was für mich Sicherheit bedeutet, was für mich Vernunft bedeutet, dann ist Vernunft für mich politisch sich gerade zu machen im Internet, dann ist das für mich die Vernunft in vollen Zügen, so, ne? Und Sicherheit gibt es meiner
Ja.
Meinung nach eh nicht im Leben. Genau, aber es ist Haralds Definition von Vernunft.
Genau, und ich glaube, wir müssen uns wirklich Harald anschauen, weil von deinen Definitionen und von das, was du spürst und von das, was dir im Kopf ist, deine Definition von Vernunft ist vielleicht jünger wie Harald seins.
Oh ja,
Und das heißt, es muss ein bisschen härter kämpfen und es muss gegen sein Definition von Vernunft jetzt ein bisschen. Und ein bisschen möchte ich ein bisschen tiefer darauf hin, wer ist Harald überhaupt? Es kann auch viele sein und wirklich dich da ansetzen, weil genau daher kommen solche Glaubenssätze, die dich in diesen Mustern zu fühlen.
Ja.
Weil wenn ein Teil von dir denkt, ach, das ist doch nicht vernünftig oder doch, das ist vernünftig, das muss ich jetzt machen, dann muss es immer gegen das andere Teil auch ein bisschen kämpfen.
Ja, absolut. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch bei vielen in eine ähnliche Richtung geht mit der Vernunft auch. Also, wenn sie sagen, ich will auswandern, ist das vernünftig? Oh mein Gott, nein, das ist gefährlich. Oder, also nicht bei allen Menschen, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jeder eine Art Harald hat oder irgendwie eine Stimme im Kopf hat. Vielleicht muss man die nicht zwangsläufig benennen, ich weiß es nicht. Das macht auch total Sinn. Ich kämpfe nur schon sehr lange gegen diese Stimme. Deswegen ist das sehr, sehr frustrierend und raubt auch sehr viel Kraft irgendwie.
Ja,
Ja.
wenn du überlegst, das erste Mal, also so weit, wie du zurückdenken kannst, das erste Mal, wo du sowas gehört hast, wie, ja, sowas zu machen ist nicht vernünftig oder mach halt einen vernünftigen Job.
Oh, ich habe,
Wo warst du da?
ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber es ist ein sehr einprägsames Beispiel. Ich habe ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht, im Rahmen meiner Ausbildung zur Mediengestalterin. Und in diesem Praktikum habe ich nur Blumen gegossen, habe keine tollen Arbeiten gemacht und wenig Geld verdient. Und habe mich dann aber bei jemand anderen beworben. Eine Firma, die Musikvideos gemacht hat, die keine Heizung hatte, die in einer anderen Stadt war, die auch sehr fragwürdige Art und Weisen hatte zu arbeiten. So, es waren hauptsächlich Hip-Hop-Videos. Und ich habe diese Stelle, also diese Praktikumsstelle bekommen und habe das meinem damaligen Chef mitteilen wollen, dass ich gehen möchte, dass ich wechseln möchte. Und er hat zu mir gesagt, Maggie, du kannst nicht immer im Leben das machen, was du willst. Manchmal muss man auch Dinge tun, die man nicht machen möchte. Und ich bin so froh, dass ich nicht auf ihn gehört habe, weil mein Leben wäre komplett anders verlaufen, komplett anders verlaufen. Aber da war ich noch jung und frech und habe mir nichts sagen lassen. Und jetzt weiß ich nicht, ob das so das Alter mit sich bringt oder so. Aber jetzt höre ich ein bisschen mehr auf diese Menschen, weil ich wahrscheinlich auch gerne mal so einen Halt hätte. Ich hätte gerne mal jemanden, der mir was sagt und dann kommt das wirklich so. Und ich weiß, was passiert in meinem Leben. Aber genau, das ist so das erste Erlebnis, das ich irgendwie habe. Das heißt aber, dass Menschen sollten vielleicht generell quasi auch sich hinterfragen, wann war das erste Mal, als ich mit solchen Gedanken konfrontiert wurde?
Ja, und nochmal zurückspülen, was war zu dieser Zeit. Ich habe auch ein Beispiel. Wenn man ein Elternteil hat, der selbstständig war und das hat nicht geklappt, dann hast du natürlich auch ganz hart und lang mitgekriegt, wie schwer das war, wie das einfach nicht klappt mit der Selbstständigkeit, wie das auch unvernünftig sein kann, wenn man Familien hat und ja, die Miete zahlen muss. Und dann kann es sein, dass du natürlich diesen Sätze auch mitträgst und denkst, ja, das klappt eh nicht mit der Selbstständigkeit. Das ist unvernünftig. Mach mal Dinge, die du auch nicht gerne machen musst, weil du musst auch Miete zahlen,
Oh
oder?
ja.
Na, und das läuft dann so im Hintergrund,
Ja.
ohne dass du das wirklich merkst, bis du nochmal zurückgehst und denkst, woher kommt das einfach und ist es meins? Und auch wenn es meins ist, muss ich das noch weiterhin mittragen oder kann ich das auch höflich bitten, zur
Bleib
Seite
mal,
zu
ja.
stellen? Ja, das
Ja.
hilft jetzt im Moment nicht. Vielleicht kommt der Zeit, wo es nochmal hilfreich sein kann oder ist, aber jetzt im Moment bringt es mich nicht weiter.
Ja, ich glaube auch, dass das viele nachempfinden können mit dem Thema Arbeit und Selbstständigkeit, dass wenn die Eltern so hart gearbeitet haben, vielleicht in einem Job, der gar nicht so toll war oder der vielleicht nicht das war, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben und immer krank in die Arbeit. Das ist so die Generation meiner Eltern. Die sind krank in die Arbeit gegangen und haben auch mich krank in den Kindergarten und in die Schule geschickt. Und das tragen ja auch so wahnsinnig viele Menschen mit sich, nicht krank werden, immer Angst um den Job haben und dementsprechend auch vernünftig sein. Und also es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass man das so lange mitträgt. Ich merke das gerade, ne, wenn wir so drüber reden, das ist so, also ich schäme mich fast dafür, dass es so lange und immer noch eine Rolle spielt, weil ich war mal ein bisschen anders, was das Ganze betrifft. Und ja, ist ganz komisch. Ich schäme mich grundsätzlich für meine
Ja.
Existenz.
Nee, mach das nicht. Eben, also du hast gesagt, du schämst dich dafür, dass du solche Sätze einfach mitträgst. Und das ist ganz normal. Also wir alle haben die. Und wir haben die, weil wir nicht wissen, dass wir sie haben. Also du kannst nicht irgendwas wegschaffen, wenn du nicht weißt, dass es da ist. Es ist einfach nicht möglich. Wo, ja, erst wenn du anfängst, alles anzugucken und zu verstehen, ein bisschen weiter, tiefer zurückzugucken, kannst du merken, was du alles mitschleppst. Und erst wenn du siehst, ah, da ist was, dann kannst du anfangen, das anzupacken, wenn du das anpacken möchtest. Aber wenn du nicht weißt, was im Hintergrund läuft, dann kannst du da nichts dagegen machen eigentlich. Das ist
Ich verstehe.
selbstverständlich.
Und gibt es da viele Aha-Momente in deiner Arbeit bei deinen PatientInnen? Sagt man PatientInnen oder wie sagt man Kunden?
Nee, weil ich
Klienten.
genau,
Ah.
ja, Klientinnen, weil ich kein Therapeutin bin. Genau. Ja, sehr viel. Weil genau solche Dinge kommen raus. Oder zum Beispiel, wir haben jetzt viel über Glaubenssätze geredet, aber es gibt auch Loyalitäten. Zum Beispiel, ich könnte, mein Papa zum Beispiel, also jetzt was Persönliches von mir, mein Papa hat und arbeitet immer noch sein ganzes Leben super schwer körperlich Arbeit. Und er hat dann auch immer hart dafür gekämpft, dass überhaupt etwas klappt. Und ich könnte dann meinen, ohne dass ich das weiß, dass ich auch nicht erfolgreich sein darf. Ich habe jetzt ein bisschen daran gearbeitet, aber es hätte sein können, dass ich das Gefühl hätte, aus Loyalität und nicht nur, weil ich diesen Glaubenssatz habe, es muss schwer sein, ich muss hart arbeiten, sondern weil ich bleibe dadurch in Verbindung mit ihnen, in mein wie Misserfolg.
Es gibt ja auch ein schlechtes Gewissen, das man hat, wenn man erfolgreich ist, seinen Eltern gegenüber oder anderen Menschen gegenüber. Und auch dieses hart arbeiten müssen, das hatte ich auch ganz lange. Wenn es einfach ist, ist es keine, dann kann es nicht sein. Es kann nicht einfach sein. Es muss immer schwer sein.
Das ist auch so ein, ja, das kommt einfach sehr oft vor, so solche Dinge, aber eben halt, wie gesagt, diesen Loyalitäten, die auch einfach unbewusst sind. Also sehr oft hat man schon ein bewusstes Gefühl von schlechtes Gewissen irgendwie, aber vielleicht hast du nicht wirklich verstanden, dass du nicht wachsen willst, weil dann bist du unloyal. Ein Elternteil zum Beispiel gegenüber oder die Oma. Also es gibt auch diesen alten, unbewussten Dinge. Und du hast gefragt, ob es sehr viele Aha-Momente in meiner Arbeit gibt. Und genau darum geht es normalerweise, solche Dinge bewusst zu machen, die unbewusst dein Leben so lenken.
Ja, und ich finde, im Nachhinein sind sie oft so eindeutig und offensichtlich. Also im Nachhinein frage ich mich manchmal, wieso bin ich nicht früher darauf gekommen? Und es ist doch so eindeutig, auch wieder einfach, ne? Und man sieht es gar nicht, man merkt es gar nicht, aber manchmal muss man mit anderen Menschen dann dran arbeiten und überhaupt erst in die sich überhaupt mal ein paar Fragen stellen lassen, ne? Die man sich selber nicht stellt. weil man auch gar nicht die Expertise hat. So.
Und auch nicht die Fähigkeit hat,
Ja.
das von außen anzuschauen. Also du bist in dein Problem drin. Es gibt so einen schönen Begriff dafür, der Problemtrans. Und es ist, du kommst einfach nicht selbst auf solche Ideen, weil du bist in deinem Problemtrans drin. Und erst wenn man von außen oder wenn du das auch schaffst, irgendwie ein paar Schritte zurückzugehen und das Ganze von außen anzuschauen oder du es schaffst, eine andere Perspektive einzunehmen, kannst du vielleicht Dinge wahrnehmen, die du einfach nicht sehen könntest, auch wenn sie im Nachhinein ja ganz klar und offensichtlich sind.
Gibt es denn Menschen, die auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie so spät mit diesem Prozess angefangen haben?
Ich glaube, sehr oft meinen wir immer, alles wissen zu müssen, obwohl es einfach nicht möglich ist. Es braucht auch dein Leben als Prozess. Also du musst auch bereit sein, um gewisse Dinge anzugucken, überhaupt. Wenn man im Alter irgendwie mit 12 alles anschauen könnte, ja, dann erstens hätten wir keinen normales Lebenslauf, weil es besteht aus Höhen und Tiefen und Lernen und Wachsen. Und du musst gewisse Dinge vielleicht durchlaufen, dass du überhaupt bereit bist, diesen anderen Perspektive einzunehmen. Also das, klar, wir wünschen, dass wir alles sehr viel früher gewusst, gemacht und verstanden haben, aber das war einfach vielleicht noch nicht drin. Das
Ja.
waren, du warst auch nicht so weit.
Ja. Ich höre das nur sehr oft, gerade von Menschen, die sich geoutet haben. Also, die sagen, oh, es war gar nicht so schlimm und jetzt kann ich sein, wer ich wirklich bin. Und die bereuen einfach, dass sie das sich nicht früher getraut haben, weil sie natürlich, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, sich fragen, wie hätte mein ganzes Leben aussehen können, wenn ich einfach früher, zu mir gestanden hätte. Und dann denke ich mir, ja, ich verstehe das, ich verstehe dieses Grundgefühl, aber du hättest auch noch ein paar Jahre warten können und dann hättest du so viele Jahre auch wieder verloren. Also im Hier und Jetzt hast du das Bestmögliche getan, was du hättest machen können. Und das ist auch immerhin etwas, ne? Aber es ist wahrscheinlich auch menschlich, dass man in diesen Gedanken so ein bisschen gefangen ist.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch ein guter Punkt, um zu überlegen, was wäre, wenn sie vor 5 Jahren das gemacht hätte. Vielleicht bräuchten sie noch diesen 5 Jahren als Lernprozess für sich selbst,
Ja.
um reif genug zu sein, um damit klarzukommen. Vielleicht ist es so gut gelaufen, weil sie eben genau das genau dann gemacht haben.
Ja.
Und nicht früher. Du weißt ja nie, wie es hätte kommen können.
Absolut, absolut. Also ich glaube auch, man spürt ja auch, entweder ist der Leidensdruck so hoch oder man hat so ein intuitives Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wobei sich, glaube ich, der richtige Zeitpunkt nie so richtig, richtig anfühlt, weil da ist immer so eine Angst
Ja.
so, die schwingt mit. Es gibt wahrscheinlich auch nicht diesen einen richtigen Moment, aber ja, irgendwie hat das schon so seinen Sinn, warum es gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ne? Und man kann das dann auch wiederum nehmen und anderen raten, wartet nicht so lange oder habt den Mut, habt die Kraft, die Dinge zu tun, die euch als Mensch erfüllen. Und euch sein lassen, wer ihr seid, auch wenn das natürlich Probleme mit sich bringt, ne? Aber ich glaube, alle Menschen, die irgendwas unterdrücken, werden sehr unglücklich und krank auch, ne?
Absolut. Und es braucht einfach sehr, sehr viel Mut, Unterstützung von ihrem Umfeld. Und ja, manchmal braucht es auch Zeit, um das alles zu sammeln und
Ja.
bereit zu sein.
Ja.
Ja.
Das heißt, das Loslassen spielt auch eine wichtige Rolle. Loslassen von Glaubenssätzen, Loslassen von gesellschaftlichen ja, Normen oder Normen in Anführungsstrichen, Loslassen von Mustern, was natürlich super schwierig ist, glaube ich, Muster irgendwie verschwinden zu lassen. Die können ja auch wiederkommen. Das Vielleicht passiert dir das auch in deiner Arbeit, dass irgendwie Menschen schon an einem guten Punkt waren und zack, geraten sie wieder in ganz alte Muster. Weil ich finde, es ist ein bisschen wie mit einem alkoholkranken Menschen. Meistens werden die rückfällig, wenn sie sich am sichersten fühlen. Und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch im Leben so ist, dass dann, wenn du dich am sichersten fühlst, rutschst du wieder in alte Muster.
Darauf an, was genau der Muster ist, aber wenn man vielleicht in dem Moment nicht mehr aufpasst. Aber es gibt viele Gründe, wieso die Muster sich wiederholen. Die sind auch stark. Du trägst es auch ein Leben lang. Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass du von einem Tag auf das nächste irgendwie einfach alles durchst und keine Muster mehr folgt. Und ich finde, das ist auch wieder diesen Punkt. Nicht alles, also loslassen ist schon wichtig, das ist auch schon großen Teil, weil wenn du was neu beginnst, lässt du etwas hinter dir. Und das ist auch so ein Prozess, so ein Trauen, oh Mann, mein Deutsch, hilf mir.
Also bisher machst du es fantastisch. Wie
Okay.
wäre es denn auf Englisch? Welches Wort wäre es auf Englisch, theoretisch?
Ja, jetzt muss ich überlegen, was ich sagen kann. Wenn zum Beispiel, wenn jemand stirbt und du diesen Prozess, was heißt das?
Trauerprozess oder Trauerbewältigung?
Yes,
Okay.
danke. Ja, genau. Trauer. Ja. Okay, nochmal. Genau, das ist der Prozess von Trauern. So. Aber es gibt auch nochmal gute Dinge. Also es gibt, wie gesagt, mit der Angst, gute Gründe dafür. Und manchmal ist es auch hilfreich, Mustern hinter dir zu lassen, wenn du weißt, vielleicht darf diesen hilfreichen Teil sich nochmal zeigen irgendwann und nicht irgendwie, dass es für immer weg sein muss, weil dann ist es noch schwieriger, weil irgendein Teil in dir weißt, aber es war doch für was Gutes. Es hat uns geschützt oder es hat uns in Verbindung gebracht. Oder. Und wenn du dann sagst, ja, aber das will ich gar nicht mehr und es ablehnt, dann ist es auch schwieriger, das loszulassen. Also loslassen heißt auch annehmen.
Es ist also gar nicht
Und
weg, sondern also wegschieben, loslassen ist nicht so weg, sondern es ist eher es erstmal anerkennen auch. Also
würdigen. Das ist super wichtig. Super
würdigen, boah,
wichtig.
da verlangst du aber jetzt ganz schön viel, du. Auch noch würdigen? Oh Gott.
Ja, manchmal muss man ein bisschen tiefer graben, aber es lohnt sich wirklich zu gucken, wenn wir bei Glaubenssätze bleiben oder Loyalitäten oder sonst was, die Dinge, die wir uns zurückhalten. Wenn wir da wirklich anschauen, wofür war es in irgendwie, wofür war es gut? Also für was war das eventuell gut? Und der gute Grund würdigen. Das
Verstehe.
ist dann wichtig. Und das auch zu sagen, okay, wieder in irgendeiner Lebensphase war es gut. Und es hat seinen guten Grund, da zu sein. Und das war auch wichtig so. Und jetzt aber ist es nicht mehr hilfreich. Und ich darf das jetzt loslassen. Aber vielleicht auch mit der Idee, dass es zurückkommen darf, wenn es hilfreich sein kann.
Ja, absolut. Und weil ich glaube, es geht ja auch in deiner Arbeit viel ums Spüren. Und ich war früher jemand, ich habe viel gespürt, zu viel würde ich sogar sagen. Und jetzt im Moment spüre ich, das klingt leider ein bisschen traurig, aber ich spüre wirklich wenig. Und ich finde es geil. Oh mein Gott, ich finde es so geil. Ich verstehe endlich, was Verdrängung ist und ich lieb's. Aber es wird sich rächen. Es wird sich rächen. Ich weiß es. Aber wie erklärst du das jetzt so Menschen wie mir? Was ist denn überhaupt was spüren? Was bedeutet das überhaupt? Weil das ist ja in deiner Arbeit, glaube ich, total wichtig. Mit anderen Menschen meine ich. Also, ne?
Ja, das ist tatsächlich schon spannend, wenn sie zu mir kommen und meinen, okay, jetzt muss ich irgendwie was spüren. Und das kannst du eben nicht so gut erklären, weil es nicht von deinem Kopf herkommt, sondern es passiert, du spürst was, wenn du wie dein Kopf ausmachst und nichts versuchst. Also du solltest nicht dich nicht zwingen, dich nicht versuchen, irgendwas zu spüren, sondern Augen zu und ein bisschen wie loslassen vielleicht oder reinlassen.
Und erstmal anerkennen
Zum
auch
Beispiel,
wieder.
ja, was ist da? Und ich unterstütze natürlich mit Fragen. Also erstens ist es ganz wichtig, dass ich ganz viel Zeit gebe. Zeit vor allem für die Menschen, die das vielleicht nicht so gleich direkt spüren. Und dann Zeit, Ruhe, dass sie merken, okay, kommt überhaupt was? Und manchmal ist nichts spüren auch ein Zeichen für etwas. Wenn man gar nichts spürt, dann ist es auch wichtig. Das ist auch, das zeigt sich auch etwas Wichtiges. Aber dann geht es darum für mich, dass ich dann Fragen stelle, so was passiert im Körper, was hast du Wärme, Kälte, spürst du was in deine Hände? Also wir können auch so einen Bodyscan machen und durch das ganze Körper gehen. Und fühlst du dich in irgendeine Richtung hingezogen? Oder also dann geht es wirklich um, was passiert zum Beispiel in meinem Körper? Oder kommen irgendwelche Gedanken plötzlich im Kopf, die vielleicht nicht immer da sind? Und darum geht es. Aber wirklich nicht ständig zu denken. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Aber dafür gebe ich viel Platz und Raum.
Und nicht alles so
Ja.
zu intellektualisieren und rationalisieren, ne? Also, ich habe in der Therapie als erstes gelernt, erstmal zu gucken, was ich fühle und das dann auszudrücken, ne? Und da tun sich sehr viele Menschen schwer, weil, und das ist jetzt einfach nur meine Theorie, wir auch gar nicht mehr gewohnt sind, auf unsere Bedürfnisse zu achten. Also ab dem Moment, wo ich nicht weiß, wie ich mich fühle, kann ich auch keine Bedürfnisse und keine Ansprüche an irgendwas. Bin ich traurig, dann muss mein Gegenüber ja davon wissen und dann muss er was ändern. Bin ich wütend, dann wird es auch ein bisschen schwierig für mein Umfeld. Und ich glaube, wir haben total verlernt, Gefühle zu haben, gerade auch auf der Männerseite, to be honest. Also, ne, so Männer haben da nochmal einen ganz anderen Zugang zu. Es klingt total abwertend, aber ganz oft, es tut mir so leid, aber ganz oft wende ich Gentle Parenting bei Männern an. So, ich versuche die zu begleiten in ihren Gefühlen und dann, ne, und so weiter. Und ich glaube aber, das geht geschlechterunabhängig irgendwie ganz vielen so, dass sie gar keinen Zugang mehr zu sich haben.
Wobei, da hast du auch gerade einen spannenden Punkt gemacht, weil du hast zwei Dinge erwähnt, was man nicht so gerne spürt. So Trauer und
Wut.
Wut. Du hast gerade gesagt, so, und wenn ich wütend bin, dann muss irgendeiner was dafür machen. Wenn ich traurig bin, dann das auch. Und das sind so auch typische Dinge, die Frauen nicht so gern fühlen dürfen, weil das ist unbequem.
Oh ja.
Ja, also Männer natürlich auch, aber es gibt auch Sätze in unserer Gesellschaft, dass sowohl Männer als auch Frauen einfach ständig hören. Also Männer dürfen irgendwie wütend sein. Frauen normalerweise nicht.
True.
Ja, Frauen dürfen vielleicht Emotionen, also wie Traurigkeit zeigen, Männer
Männer
eher
nicht.
nicht. Aber wenn eine Frau so Traurigkeit zeigt, dann ist es auch nervig irgendwie, ja, dann hat sie ein Problem. Und natürlich daher kommt es, dass wir nicht so ein Gespür dafür haben, weil wir müssen von ganz jung an einfach ständig das Ganze unterdrücken.
Und das, glaube ich, ist nicht gesund.
Nee. Und das erstmal zu merken, was fühle ich überhaupt? Und dann liegen auch natürlich Gefühle hinter Gefühle oder unter Gefühle. Also ganz, ganz oft liegt unter unseren Wut Traurigkeit.
Ich sag auch immer, wenn ich
Und
schreie,
Angst.
wenn ich schreie, dann wurde ich ja vorher nicht gehört und deswegen schreie ich. Es
Genau.
gab eine Vorgeschichte bei Wut meistens. Oder
Ja.
Oder man ist nicht in der Lage, vorher sich anzumelden und dann steigt dann, dann 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 ja, staut sich das auf, genau, das wollte ich sagen. Dann staut sich das auf und dann wird man wütend. Aber absolut, Wut kommt nicht genau, das kommt von woanders noch. Ja. Wie eine Babuschka.
Und erst wenn wir das, genau, ja genau ist das. Und erst wenn wir diesen ersten Babuschka-Layer wegschaffen, können wir gucken, ah, was liegt eigentlich dahinter? Ah, okay, ich habe mich nicht gehört gefühlt. Ja, das hat mich verletzt, das fand ich doof. Und wieso finde ich das doof? Ja, weil ich ganz oft in meinem Leben einfach nicht gehört war und ich war nicht wichtig und ich fühle mich nicht wichtig. Und wie fühlt sich das denn an? Und wenn man immer, immer tiefer geht, kommt man erst dann auf diesen Kern von, wieso habe ich jetzt gerade ausgerastet?
Ja.
Oder wieso, ja, und dann kann man wirklich anfangen, ja, das aufzuarbeiten.
Absolut. Gab es denn oder gibt es denn eine Verbindung von deinem persönlichen Leben, warum du jetzt das machst, was du machst? Gab es denn bei dir auch einen Wendepunkt, dass du so, weil ich stehe auf Scheitern, weil ich kann gut scheitern. Jetzt frage ich dich, stehst du so auf Neuanfänge, weil du so viele Neuanfänge oder einen bestimmten Neuanfang hinter dich gebracht hast?
Ich habe ganz viele Neuanfänge hinter mich. Erstens mit Umzuge. Ich bin ja natürlich nicht deutsch. Das hört man vielleicht ein bisschen. Ich komme aus Kanada.
Bisschen.
Und ganz, ganz kleines bisschen habe ich ein bisschen gestruggelt. Ich war auch, ich habe mit, wie alt war ich? Keine Ahnung, 22 vielleicht, habe ich ein One-Way-Ticket nach Australien gekauft und wusste auch nicht, ob ich wieder zurückkomme.
Oh, wow.
Und dann bin ich nach Deutschland gezogen und erstens in Heidelberg, also nach Heidelberg und jetzt nach Friedrichshafen. Also ganz viele Neuanfänge in Bezug auf neues Land, jetzt neue Sprache und dann auch ganz viel mit dem Arbeit. Und ich würde sagen, vielleicht mein Weg ins Coaching hat so zwei Ursprünge vielleicht, sage ich. Das so. Aber das Erste war eigentlich auch, das kam von außen. Ich bin English Trainerin auch und vor Covid, also ganz, ganz knapp davor, ein paar Monaten habe ich einen Auftrag verloren, weil sie wollten natürlich Geld sparen und haben alle ihren, also auch nicht nur Englisch, sondern Deutsch, also das ganze Sprachprogramm wurde online verlegt in irgendeine Firma, also irgendeine Firma in München, glaube ich, war es. Und dann saß ich da und dachte, okay, jetzt brauche ich Arbeit. Und dann kam Covid.
Oh
Und
shit.
dann dachte ich, okay, shit, ja. Und jetzt, ich dachte, okay, ich versuche jetzt mein Business aufzubauen, das English-Business. Vielleicht finde ich ein paar Kundinnen, aber niemand hat Lust, in der Covid-Zeit Englisch zu lernen und vor allem nicht vor dem PC, weil sie mussten den ganzen Tag schon da sitzen. Und dann habe ich so ein Coaching-Programm gefunden, der hieß, welcher Job macht mich glücklich? Also Grüße an Silke Bender, falls sie das mal hört. Und das war so ein 6-wöchiges Programm, wo es darum ging, was will ich überhaupt? Was mag ich? Was kann ich gut? Wo liegen meine Interessen? Und das war der Anfang. Weil ich musste damals überlegen, was aus meinem jetzigen Job als Sprachtrainer gefällt mir eigentlich überhaupt? Weil ich wusste, der Job gefällt mir schon, aber vielleicht nicht alles und immer. Und vielleicht gibt es doch was, das ich da rausnehmen könnte. Und das war immer die Aspekt von Coaching, weil es war nicht unbedingt Grammatik beibringen, sondern ich unterrichte Erwachsenen. Und Erwachsenen unterscheiden sich von Kindern in dem, dass die eigentlich normalerweise in Deutschland schon Englisch sprechen können, aber sie trauen sich nicht. Die haben Angst, Fehler zu machen. Kinder haben das nicht. Und da habe ich mich eingesetzt. Und es war für mich immer der größte Gewinn, wenn ich so eine Rückmeldung bekommen hat, ach, ich habe keine Angst mehr, das Telefon irgendwie, das Telefon ranzugehen. Und
Ja.
dann ist mein Herz so aufgegangen, so, je, keine Angst mehr, sie traut sich.
Ja.
Und das war der Punkt, wo ich dachte, dieses sich trauen, mutig sein, etwas zu machen, obwohl eigentlich, ja, sie hat, ihr Englisch hat sich verbessert, aber nicht so viel, dass man irgendwie einen riesen Unterschied sehen könnte. Und dann habe ich gedacht, okay, Coaching vielleicht, irgendeine Form von Coaching. Und meine Schwägerin?
Schwägerin. Also wenn ist sie eine Frau? Schwager und
Ja.
Schwägerin. Schwägerin, ja.
Schwägerin, okay,
Ja.
danke. Sie hat auch ein systemisches Coaching-Ausbildung gemacht, auch in der Nähe von dort, wo ich wohne. Und ich dachte, ja, ich quatsch halt mal ein bisschen mit ihr und frag, wie das so ist. Und sie sagte mir so, Chantal, geh einfach dorthin und mach eine Coaching-Sitzung. Probier es einfach aus. Vielleicht ist das was für dich. Und ich dachte, ja, okay. Und mir war nicht so ganz klar, was passieren würde. Ich dachte, ja, ich frage die Frau halt mal ein paar Fragen. Das war auch eine Freundin und Kollegin von ihr. Sie haben den Ausbildung zusammen gemacht. Und ich dachte, ja, okay, ich frage sie mal halt, wie ist es so, als Coach zu arbeiten? Und dann habe ich gemerkt, Anita, da stelle ich ja keine Fragen. Ich glaube, ich werde gecoacht, die Ärztin. Nicht. Sie hat ihr Notizbuch so und hat gesagt, so, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, was wär's denn? Hast du irgendwas in deinem Leben? Und ich dachte so, bin ganz unvorbereitet. Ja, da wäre vielleicht was. Ich habe so ein bisschen mit meinen Mutterprobleme. Und zu der Zeitpunkt habe ich mit meiner Mutter über 20 Jahre lang nicht mehr geredet. Ich habe das Kontakt abgebrochen. Und mein Plan war in der Sitzung, weil sie hat gefragt, ob ich einen Wunsch hätte. Und ich sagte ihr, mein Wunsch ist, dass ich sie ganz wegschaffe irgendwie. Ich will nicht mehr daran denken. Ich will das Ganze irgendwie wie abschneiden, loshaben. Ja, und dann haben wir eine Aufstellung gemacht, das, was ich jetzt mache, also die Methode, die ich jetzt nutze.
Ja.
Und in der Aufstellung habe ich, in der ersten paar Minuten habe ich erst zum ersten Mal gemerkt, wie verletzt ich war. Ich dachte, ich war wütend. Und da ist wieder diesen, es liegt etwas drunter.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Es war mir ein bisschen unangenehm, das Ganze anzuschauen. Und durch den Prozess des Aufstellens habe ich gemerkt, von anderen Perspektiven, wie es sich vielleicht anfühlt, auf ihren Positionen zu stehen. Obwohl,
Vielleicht muss man dazu erwähnen,
ja.
was Aufstellung, vielleicht kannst du nur ganz kurz so ein bisschen erklären, was das ist. Wir gehen auch gleich in die Tiefe, nur damit die Leute so ein bisschen eine Ahnung haben. Ich glaube, viele kennen das schon, aber
Aber
vorsichtshalber.
viele auch nicht, das
Ja.
stimmt, klar. Also der Aufstellung ist eine Methode in der 1-1 zum Beispiel. Ich gebe vielleicht ein grobes
Ja.
Beispiel. In der Sitzung zum Beispiel, wo ich jetzt war, habe ich ein Anliegen, wie bei jeder Coaching-Sitzung eigentlich. Und dann überlege ich, was oder wem dazugehört zu diesen Anliegen. In meinem Beispiel war es ich, die Mama. Ich glaube, der erste Punkt waren nur wir zwei und dann kamen auch andere Spieler später. Aber es kann alles sein. Du kannst Mut stellen, du kannst Gefühle, Körperteile, inneren Anteile, alles kannst du aufstellen.
Also das heißt auch, wenn ich
Dann
zum Beispiel
überlegst du,
auch einfach mit meiner Optik Probleme habe und eine Sache besonders schlimm für mich ist, dann kann ich quasi eine Aufstellung auch mit meinem Körperteil machen.
ja,
Oh wow, okay, sorry, okay, cool. Wollte ich nur kurz zwischen, das ist
auf
ja,
jeden
das ist
Fall.
wow, weil Aufstellungen
Auf
bringen
jeden
so
Fall. Und das
viel.
ist ganz spannend. Ja, es ist super spannend. Also dann überlegst du, was gehört zu diesem Problem oder mein Anliegen. Und dann wählst du quasi in der 1-1, ich arbeite mit Bodenankern. Das sind einfach Papierstücke, also färbliche Papierstücke, die eine Richtung zeigen, dass man weiß, welche Blickrichtung hat man. So, ich hoffe, Sie folgen mich noch, aber wenn wir nur diesen Beispiele mit den zwei, also ich brauche ein Papierstück, so ein Bodenanker als Stellvertreter für mich und eins für die Mama. Sagen wir, ich wähle halt ein rosa Stück Papier und eine blaue, keine Ahnung, aus. Und dann geht es darum, dass ich einfach intuitiv und wieder versuchen, den Kopf nochmal auszumachen. Ich lege die Karten ins Zimmer. Wichtig zu beobachten ist Nähe, Distanz, also wie nah bin ich zu zum Beispiel die Mutter in diesem Fall?
Das, und du
In
warst
welche Richtung
wahrscheinlich,
schaue ich?
total weit weg oder gar nicht erst zu ihr
Ja,
blicken können.
ich habe sie im hintersten Eck, so weit weg möglich,
Ja,
wie
ja.
überhaupt. Eigentlich wollte ich sie ganz rausstellen,
Oh
aber das war
ja.
ja nicht möglich. Ich
Ah ja.
musste sie einfach hier im Zimmer. Und natürlich war sie nicht in meine Richtung gedreht. Sie hat ins Eck geguckt. In irgendein kleinen dunklen Eck habe ich sie gestellt.
Ja.
Und das hört sich ganz schlimm an. Und ich habe es nicht so wirklich bewusst, weil ich habe nicht so viel überlegt. Ich dachte so, ja, ich will sie weghaben. Ich schmeiße sie halt ins Eck.
Ja.
Und ich stand irgendwo in Mitte des Raums und habe nach außen geguckt, zum Beispiel mit meiner Karte. Und dann geht es darum, reinzuspüren. Wir haben da schon ein bisschen davon gesprochen. Ich würde dann auf meinem Platz zum Beispiel stehen und spüren, was hochkommt. Gefühle, Empfindungen, Gedanken. Ich kann dann die Augen aufmachen und mich umgucken. Und wie geht es mir jetzt? Und wie fühle ich jetzt, wo ich weiß, dass die Mama dahinter steht?
Ja.
Ich könnte aber auch auf ihr Platz stehen. Und das habe ich dann gemacht. Und zum ersten Mal gespürt, wie fühlt sich das an, in diesem dunklen Eck zu stehen.
Und das ist
Und das
bestimmt
war
sehr.
ganz schlimm.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auf mehreren Ebenen natürlich voll schlimm, weil ja, es ist natürlich, es ehrt dich ja, dass du versuchst, dich in sie reinzuversetzen. Gleichzeitig gibt es ja auch für bestimmte Dinge im Leben keine Entschuldigung oder also viele tun sich damit schwer. Ja, ich verstehe den Menschen, warum er so ist, wie er ist, aber gleichzeitig habe ich auch Gefühle. Und das muss, also und da gibt es noch wahrscheinlich 20 andere Ebenen, die man aufmachen
Ja.
kann. Aber es hilft auch. Hat es dir geholfen?
Genau, also auf jeden Fall habe ich plötzlich gemerkt, wie der Wut wegging. Und das hat für mich, also ich dachte, okay, das ist 20 Jahre her. Ich merke halt ab und zu mal, wenn ich einen Film schaue und die Mama da ist, dass ich genervt bin. Aber ansonsten habe ich schon damit abgeschlossen und alles cool. Aber ich habe dann in diesen Aufstellungen zum ersten Mal gemerkt, was ich für ein Last auf. Also ich habe mich körperlich schwer gefühlt. Und ich habe das erst gecheckt, nachdem ich diesen Last weggemacht habe. Also man darf auch in der Aufstellung Dinge sagen, die ich vielleicht keinen Mut hat, um die Mutter wirklich zu sagen.
Ja.
Und nachdem ich alles gesagt habe, was ich bräuchte eigentlich, habe ich gemerkt, oh, ich habe wirklich was rumgetragen. Also das war so schwer. Und ich ging dann aus diesen Aufstellungen total überrascht, weil erstens wollte ich sie einen schönen Platz finden irgendwie. Ich wollte sie nicht mehr in diesem kleinen Eck haben. Ich fand es schlimm, obwohl ich
Interesting.
vorher, ich habe sie gehasst. Ich dachte,
Ja.
du darfst da ruhig bleiben, das ist deine Schuld. Du
Ja.
hast dich selbst quasi da. Und am Ende von diesen 2 Stunden ging ich raus und dachte, ja, irgendwie blöd da, das will ich nicht mehr für sie. Und das hat für mich einen Prozess angefangen, von erstens einen ganz anderen Perspektiv einnehmen zu können. Zweitens ich habe gelernt, wir wissen nicht alles. Wir wissen einfach nicht alles. Ich wusste nicht, wie es ihr ging. Also ich wusste auch nicht, wie das Geschichte von ihrer Seite war. Ich habe nur das, was ich mir eingebildet und von anderen Leuten mitgekriegt habe. Und Einfach das Leichtigkeit, was ich gespürt habe. Ich ging raus und dachte, ich könnte fliegen. Ich habe mich
Wow.
so leicht gefühlt und
Und
dachte
das
so,
nach einer Sitzung, das ist wow, also das ist schon gut.
mh,
Und dann hast du dir
ja.
quasi, dann hast du dir gedacht, das will ich machen, dieses Gefühl will ich auch anderen geben, oder war das
Ja.
dann noch ein längerer Prozess?
Ja. Also direkt nachdem dachte ich, das will ich machen, auf jeden
Geil.
Fall. Ich dachte, oh, wenn jeder, wir wissen nicht, was wir alles rumtragen, wir haben gar keine Ahnung, wenn ich auch nur eine Person zeigen kann, wie es auch anders gehen kann. Ja, geil, oder?
Geil,
Weil
ja, voll.
wir müssen das nicht alles mitschleppen, wir dürfen auch loslassen und das hat dann einen Prozess, aber das ist auch mit der Ausstellungsarbeit, das ist der Anfang von einem Prozess normalerweise. Und diesen Prozess hat ein bisschen nachgewirkt.
Klar.
Und erstens dachte ich, ja, cool, ich komme jetzt schon klar. Also jetzt habe ich mich wirklich davon
Geheilt.
befreit. Ja,
Ja.
genau, geheilt, alles gut. Aber es hat sich so weitergewirkt, bis ich dann sie ausgesucht, nicht ausgesucht, sondern gesucht habe im Internet. Ich wusste nicht. Wo ist sie? Wo wohnt sie? Und ich dachte, ja, ich nehme Kontakt auf. Ich hätte so Familienfragen, die sie beantworten könnte. Und ich dachte, ja, ich traue mich einfach. Ich gucke im Internet nach ihr und habe sie auf Facebook gesehen. Und dann, ich habe aber, ich glaube, fünf Frauen mit das gleiche Name gefunden. Und ich wusste nicht, weil es gab kein Bild, so kein
Oh,
normales Bild. Und
ja.
dann habe ich das erste so geschrieben, so, ja, hey, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe so einen Satz gesagt, dass ich wusste, ja, es kann nur sie eigentlich irgendwie wissen. So, nee, ich glaube, ich habe gesagt, so, hey, weißt du, wer ich bin? Weil mein Vollname, also das Name
War,
steht da. Und sie hat direkt geschrieben,
Oh,
so, oh mein Gott, meine Tochter.
wow. Oh
Und
mein
ich dachte
Gott.
so, oh
Oh
Gott,
mein
sie schreibt
Gott.
zurück, das sollte sie eigentlich gar nicht machen.
Ja. Das war
Und
nicht der
dann hat sie
Plan.
gesagt, ja, nee, nee, nee. Ich dachte, ja, ich schreibe irgendwer im Internet und das kommt nie was. Und dann, ja, ist es halt so. Nee, dann wollte sie direkt telefonieren.
Oh, crazy. Oh Gott.
Was auch noch mal ganz krass für mich war. Ich
Ja.
dachte, oh Gott, erstens telefoniere ich sowieso ungern und jetzt soll ich
Ja.
völlig unvorbereitet. Und ja, mein Mann kam rein und ich so, sie will jetzt telefonieren, was mache ich jetzt? Und er so, ja, wieso hast du sie kontaktiert? Was war deine Hoffnung eigentlich? Jetzt will sie mit dir reden. Ja, stimmt. Okay, dann gehe ich ins Telefon.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir Kontakt. Ich habe so viele Dinge aus ihrer Sicht gelernt, was ich niemals gedacht hätte und es ist nicht so, dass wir jetzt, dass alles gut ist und wir eine ganz tolle Beziehung haben. Wir haben einfach das ganze Leben hat sie einfach verpasst.
Ja.
Aber ich habe was für mich super Wichtiges gelernt und das mein Leben lang habe ich gedacht, meine Mutter liebt mich nicht. Ja, ich war nicht wichtig. Und nachdem ich von ihrer Seite auch ein paar Dinge verstanden habe und mit ihr gesprochen habe, weiß ich, dass das nicht stimmt. Und wir bilden uns so viel ein und denken, alles zu wissen und wie sie reagieren wird. Und ich wusste ganz genau, wenn ich ans Telefon gehe, dann gibt sie das für eine Ausrede und sagt sie das und sagt sie das. Sie hat nichts davon gesagt. Sie hat gesagt, es tut mir so leid. Und ich dachte so,
Okay, das ist krass.
habe ich überhaupt nicht erwartet.
Das sind Wörter, die hört man selten von Eltern. Je nachdem.
Ja.
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 Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh mein
Und
Gott.
das, also weil von diesem Mensch, was ich mir eingebildet habe, war nicht so. Ich dachte, ja, ich kenne sie ganz genau, wie sie so, wie sie ist und was sie jetzt sagen wird. Und sie hat nichts davon gesagt. Und ja, es hat sich einfach alles geändert. Und dann kommen wir auch vielleicht wieder zurück zu diesem Punkt, wo man sagt, ja, hätte ich das früher machen können, dann hätte ich vielleicht nicht so leiden müssen.
Also ich bin gerade ganz berührt, aber muss auch natürlich das, was wir heute oder was ich heute gelernt habe, aus dem Gespräch auch direkt anwenden, weil du dir natürlich auch diese Frage gestellt hast, was wäre gewesen, wenn ich es früher gemacht hätte? Vielleicht hätte ich mir dann Leid erspart, aber auch hier, es hätte auch sein können, dass deine Mutter vor 10 Jahren echt beschissen reagiert hätte, ne? Also es gibt eine Vorgeschichte und du wirst deine Gründe gehabt haben und die darf man auf keinen Fall irgendwie leugnen oder sich schönreden, ne? Also, und ich finde es auch ganz wichtig, dass du erwähnt hast, es ist jetzt auch nicht alles perfekt, aber trotzdem ist die Geschichte sehr, sehr schön. Viele entscheiden sich dazu, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen und viele werden aber deswegen auch natürlich wahnsinnig geschämt. Ich sage da immer diesen Satz: Naja, was glaubst du, wie groß der Leidensdruck war, wie viel man gelitten hat, wenn man sich für dieses Leid, wenn das Leid das kleinere Leid ist, keinen Kontakt zu haben, dann kann man sich ja denken, wie schlimm es vorher war. Und man macht das nicht zum Spaß oder weil man irgendwie einen Teddy nicht bekommen hat als Kind oder das ist eigentlich kompletter Selbstschutz, den man da meiner Meinung nach betreibt. Und ich finde es total schön, was du erlebt hast. Und ich ahne aber, dass sehr viele Menschen, also es hören nicht so viele den Podcast, aber dass einige Menschen eventuell auch Hoffnung haben auf dieses Telefonat. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, zu sagen oder so eine Warnung auszusprechen. Es kann auch scheiße laufen. Das ist jetzt, ne, das ist ganz blöd gerade, weil ich will jedem das Beste wünschen, aber ich habe auch, ich weiß nicht, in welche, es ist halt individuell. Es ist halt eine sehr individuelle Sache.
Auf jeden Fall, weil es ist auch, wie du sagst, es gibt Gründe, wieso man diesen Distanz braucht und es hätte auch anders gehen können. Sie hätte genau reagieren können, wie ich vermutet, oder sie hätte alles, ja, du hättest mich auch anrufen können, oder ja, sie hätte vieles sagen können und ich will nicht sagen, oder ich möchte nicht sagen, dass ja, komm, geh mal einmal aufstellen und dann wird alles perfekt.
Exakt, ja.
Es kann auch ganz anders gehen, aber es geht immer darum, weißt du, ich habe mich bereit gefühlt, um das zu konfrontieren, auch in Gewiss, dass es anders gehen könnte.
Genau.
Also erstens habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie sich einfach entschuldigt und
Ja.
dass ich so eine berührende Gespräch führen könnte. Aber ich habe mich stabil genug gefühlt, um das einfach
Und das
anzugucken.
ist wichtig, ja.
Ja,
Das ist sehr
auf jeden
wichtig.
Fall.
Darf ich dich fragen, hast du auf diese Entschuldigung gewartet? Vorher meine ich, also nicht zu dem Zeitpunkt, weil die Erwartung war ja low, würde ich jetzt sagen,
Ja.
erstmal. Aber gab es dieses Bedürfnis nach einer Entschuldigung, als du jünger warst?
Nicht eine Entschuldigung, würde ich sagen. Ich glaube, was ich mir immer gesucht habe, war ja die Liebe und Annehmung, so von ein Mutter geliebt zu werden. Das ist einfach ein essentielles Bedürfnis.
Ja.
Und nicht im Stich gelassen zu werden oder nicht zurückgelassen zu fühlen, also ob ich nicht wichtig genug war. Und das
Ja.
ist einfach so essentiell wichtig für ein Kind, dass ich denn das natürlich durch andere Methoden gesucht habe,
Ja.
die Annehmung oder ja, das Gefühl von, ja, aber ich will dich, ich möchte dich, ich liebe dich, habe ich natürlich überall gesucht.
Ja.
Und aber das weiß man nicht in dem Moment, ah, oh, eigentlich will ich, dass die Mama das macht.
Ja,
Ja.
absolut.
Also ich würde nicht sagen, dass ich danach gesucht habe, weil mir war nicht klar, dass ich das bräuchte. Ich dachte, ja, Pech, ich bin einfach wütend und ich darf jetzt entscheiden, sie aus meinem Leben wegzuschicken und ja, ich bin jetzt ganz groß und darf mein Leben einfach so weiterleben.
Ich finde aber, die Wut hat dir wirklich geholfen,
Ja.
weil Die Wut führt ja dazu, dass du dich distanzierst, dass du Entscheidungen anders triffst, weil traurig, also da macht man keine guten, wütend auch nicht, aber traurige Entscheidungen sind noch mal ein bisschen anders als wütende Entscheidungen. Und ich glaube, das war wieder dein Überlebensmodus, in den du da rein bist. Und dann hast du wieder die Babuschka aufgemacht und gemerkt, ah nee,
Ja.
das sind ja noch mehr.
Und da sind wir aber wieder bei der Punkt, dass Wut nichts Schlimmes ist
Ja.
unbedingt. Wut zeigt Grenzen. Wenn du Wut spürst, dann ist es sehr oft, weil eine Grenze sich zeigen möchte. Und genau, es hat mir schon geholfen, weil ich habe gemerkt, ich wurde verletzt, immer wieder, und dann würde ich wütend und erst dann könnte ich sagen, ja, jetzt aber nicht mehr. Und das habe ich auch wirklich gebraucht. Und rückblickend hätte es nicht anders ausgehen können. Also wenn das nie passiert ist, wenn ich sie nie aus meinem Leben oder diesen Kontakt nie abgebrochen hätte, wie du sagst, so der kleineren Leid, ich glaube nicht, dass mein Leben, ich glaube nicht, dass das so gut wäre.
Ja, durchaus, durchaus. Vor allem auch wieder hängen bleiben an alten Mustern wahrscheinlich und gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, ohne dieses Päckchen, was da irgendwo noch wartet und die ganze Zeit da ist. So, ich glaube, das macht viel aus, sehr, sehr viel. Ich habe auch das Gefühl, dass, also ich glaube, für mich war es früher, was Therapie und Coaching und alles Mögliche betrifft, war immer dieses Elternthema mir zu einfach. Also es war mir ein bisschen zu blöd zu sagen, wie ich es vorhin so ein bisschen belächelt habe, zu sagen, ah ja, Eltern sind an allem schuld. Dann hatte ich eine Phase, da waren natürlich für mich Eltern an allem schuld. Aber zu sehen, wirklich zu sehen, welche Entwicklungsfehler in Art, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber welche Dinge man tut, weil einem eben Sicherheit gefehlt hat. Weil wenn man keine Liebe bekommt, wenn man sich nicht verlassen kann auf die Eltern, das trägt man so lange mit sich in Beziehungen, auch Beziehungen sind ja auch Arbeitsbeziehungen, das ist ja nicht nur romantisch. Und ich glaube aber, da haben viele Leute keinen Bock hinzugucken. Was haben die Eltern gemacht? Was war meine Kindheit? Viele erinnern sich auch gar nicht an ihre Kindheit. Und das hat mehrere Gründe natürlich, aber also ich habe nämlich Gruppentherapie mal gemacht und ich habe gemerkt, viele haben da gar keinen Bock drauf, obwohl es sehr offensichtlich
Klar.
war, dass man da hingucken müsste.
Weil das eben, wie du sagst, das ist ein Schutz. Und wie viel kann man aushalten vielleicht? Und da muss man wirklich bereit dafür sein, um etwas so Tiefes einfach anzugucken. Und klar, du redest von Schuld. Ja, wer hat Schuld jetzt an diesen Situationen oder dass ich so und so bin? Und ich glaube, es gibt Gründe. Und da, es kommt von irgendwo her. Also du hast etwas gelernt oder etwas getan, vielleicht aus Schutz, vielleicht weil du gelernt hast, dass so kommt man einfach besser klar im Leben. Aber wir tragen auch was dazu. Und es liegt, ja klar, vielleicht müssen wir auch zurückschauen und gucken, ja, kommt das von die Mutter oder kommt das von der Papa oder von irgendwer? Aber wichtig zu gucken ist, ja, und was mache ich jetzt? Also,
Weil
und
ich
nicht
muss.
ständig, ja, aber sie ist schuld. Also, sie hat das und das und das gemacht und
Ja.
jetzt bin ich so. Ja, okay, als Kind war es einfach so. Da hast du keine Wahl. Da könntest du nicht reflektieren und
Ja.
überlegen, wieso mache ich solche Dinge oder wieso benehme ich so und so in gewisse Situationen, auch wenn es nicht hilfreich ist. Aber jetzt sind wir erwachsen und jetzt dürfen wir nochmal überlegen, will ich das noch?
Ja.
Also hilft es mir noch?
Ja.
Oder möchte ich vielleicht was anderes machen? Und so Stück für Stück kann man es, ich glaube, es endet nie, wenn man anfängt, sich selbst irgendwie anzuschauen. Man kann immer irgendwie gewisse Dinge angucken, aber ich glaube, das zu nehmen, was so dich jetzt so prägt oder wo du merkst, ja, das hilft mir aber jetzt nicht mehr weiter. Wir sind jetzt verantwortlich für unsere Reaktionen und wie wir jetzt so benehmen. Und das mal zu merken, auch wenn es Gründe gibt und auch wenn es von irgendwoher kommt, sind wir eigentlich jetzt dran, das anzugucken, dass wir das auch nicht weitergeben.
Ja, absolut, ja, absolut. Also einfach den Kreis zu durchbrechen, das ist auch wieder ein Musterding, ne? Familienmuster. Das tut aber auch weh, ne? Also man wird irgendwie so in die Welt gesetzt und dann machen Menschen Fehler oder vielleicht Dinge nicht so richtig, was auch immer richtig ist. Ich weiß noch nicht mal, was richtig ist. Dasein ist vielleicht richtig, zuhören ist richtig, ich weiß es nicht. Aber dann die Verantwortung dafür zu übernehmen, für das Heilen oder für das Verbessern der Lage, das kann sich am Anfang einfach verdammt unfair anfühlen, wenn man bedenkt, dass man irgendwie da nicht viel für kann, aber es ist eine Realität. Also man kann es nicht auf andere schieben, das geht nicht. Verständnis ist voll wichtig, das erklärt auch vieles und es hilft einem dann auch nicht mehr so wütend zu sein, finde ich. So zu merken, woher kommt das? Ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Absolut. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch eine Aufstellung mit dir oder bei dir gemacht, allerdings in der Gruppe von vom Hexenzirkel, Freunde, das ist kein
Hört sich immer komisch an.
ja, also ich liebe den Namen, aber
Ja, voll.
es ist halt keine Sekte. Es ist keine Sekte.
Genau. Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen. Name ist mega cool und die Gruppe überhaupt, aber mal einfach von die Sekte zu trennen. Genau.
Für alle, die vielleicht mitmachen wollen, wir müssen ja auch dafür vielleicht mal Werbung machen, weil das ist so ein
Natürlich.
tolles Programm von Kato auf Instagram Kommunikato. Im Grunde, ich erkläre es jetzt super simpel, würde ich mal sagen. Wir bieten verschiedene Dienstleistungen an oder unsere Talente und die tauschen wir auch mal. Also, oder eine Hexe hält einen Vortrag über Thema XY oder auch ein Workshop, aber du musst dann quasi, du meine ich jetzt die, die mir zuhören, musst auch was in den Ring natürlich werfen. Also Cato ist eine sozialistische Genossin. Und das finde ich ganz toll und es geht im Herbst wieder los und da habe ich eben diese Aufstellung auch gemacht. Und das fände ich wichtig zu erwähnen, das geht auch online. So, also das fand ich total toll. Und zuerst, wenn du es mir vielleicht gepitcht hättest, hätte ich gesagt, ah, ich weiß nicht. Also, ob das funktioniert online. Man muss ja auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es persönlich trotzdem noch besser ist, weil man dann doch mehr spürt, sieht vielleicht. Aber ich fand es toll online. Also, ich finde, da war jetzt für mich kein Punkt, wo ich sage, nee, also das war fast so wie im Raum zu sein mit dir und mit den anderen. Also keine Sorge, es ist im Normalfall nicht mit anderen Menschen, sondern nur zwei Personen und imaginäre Personen sind auch da, wie eure Mütter und
Stimmt.
Väter.
Stimmt. Also ich glaube, ein paar Punkte sind wichtig zu erwähnen. Es gibt diversen Aufstellungen, die man machen kann. So Gruppenaufstellungen, wo wirklich mehrere Personen auch dabei sind, aber nicht, du bringst deine Familien zum Beispiel nicht. Das sind normalerweise unbeteiligte Menschen oder eben in der 1-1-Sitzung. Und dann gibt es auch verschiedene Methoden, wie man diesen Arbeit machen kann. In der 1-1 nutze ich wirklich diesen Körpergefühle. Wie gesagt, du stehst auf einem Bodenanker, so ein Papierstücke, und spürst mit deinem ganzen Körper, was so hochkommt. In der Online-Sitzung, das kann man auch in der Gruppe oder 1-1, gibt es diverse Tools und wir haben das sogenannte Systembrett. Es sieht so aus, ein bisschen wie Mensch, ärgere dich nicht, oder? So kleinen Figuren. Und was cool ist, ist, dass man die Perspektiven einnehmen kann von jedem. Also du gehst in deine Figur rein, wo du als Stellvertreter dabei bist und kannst das Perspektiv auch wirklich einnehmen. Du kannst aber so von außen anschauen. Und weil du gesagt hast, so ja, vielleicht ist es besser, wenn man vor Ort ist. Ich weiß nicht, weil ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die hier war und wo ich online mit denen gearbeitet habe.
Ah,
Und
okay.
ich habe sie gefragt, weil natürlich habe ich mein Origin Story ist so live hier vor Ort.
Ja.
Und die haben auch rückgemeldet, nee, das war anders wertvoll. Also eine zum Beispiel, ohne dass ich sage, was genau alles so war. Weil es gibt, du hast die Möglichkeit, auch nicht nur so wie Holz aussehende Figuren auszuwählen, sondern du kannst auch Tiere und alles auswählen. Und für sie war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sie hat so Richtung Ende eine Ressource aussuchen müssen dürfen. Und sie hat einen Elefant
Aber was hat
genommen
sie
und auch
aus?
das.
Was musst du sie
Ein
aussuchen?
Elefant, so
Aber
eine Ressource, so etwas, das ihr stärkt, hilft.
ah, okay.
Und dann hat sie so einen Elefant gesehen, so Figur. Und das war schlüsselig für sie. Also das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie diesen Elefant aussuchen durfte. Und sie hat mir mehrmals, also wir haben ab und zu immer noch ein bisschen Kontakt. Und sie schickt mir immer so Bilder von Elefanten, wenn sie den sieht und sagt, dass das begleitet sie auch immer. Wenn sie irgendwie was braucht. Oder manchmal hat man so, ja, so eine Tiefe oder so und dann sieht sie plötzlich einen Elefant
Oh, und
und
dann
denkt so,
weiß sie.
da ist mein, ja, und dann kann sie nochmal zurück. Oder sie hat auch Elefanten gesucht, so ein Bild ausgesucht und das in ihrer Wohnung gelegt. Und ja, also die sind unterschiedlich. Da spürt man ein bisschen anders. Online mit dem Systembrett kann man diesen Außenperspektiv annehmen, was manchmal auch wichtig und gut ist, wenn man nicht unbedingt alles spüren möchte. Aber die sind beide unterschiedlich wertvoll, würde ich sagen.
Also ich fand es total toll und ich kann es jedem hier, der zuhört, wirklich nur empfehlen, weil auch dieser Perspektivwechsel total wichtig sein kann. Der fehlt einem. Das bedeutet nicht, Leute, dass ihr irgendwie super empathisch sein müsst für eine andere Person oder so. Es geht nur einfach manchmal darum, sich da reinzufühlen. Fand ich ganz, ganz toll. Und verbindest du das dann auch oft mit diesem Neuanfang-Thema oder kann man da auch andere Themen mitbringen?
Nee, man kann auch andere Themen mitbringen. Vor allem in der Neuanfang kommen auch oft einfach andere Themen hoch.
Ja, stimmt. Stimmt.
Weil jeder Neuanfang bringt ganz viel anderen Gefühle, Blockade, Ängste und sonst was, die vielleicht nicht unbedingt mit der Neuanfang selbst zu tun haben. Aber klar, das war auch für mich ein Weg, um rauszufinden, ja, mit wem möchte ich arbeiten. Man kann eigentlich, wie du schon am Anfang gesagt hast, man kann eigentlich alles aufstellen. Und auch wenn du mit einem Körperteil unzufrieden bist oder wenn du irgendwie dein Selbstbewusstsein anschauen möchtest, man kann eigentlich alles aufstellen. Ich habe halt für mich die Zielgruppe Neuanfang ausgesucht, weil ich liebe dieses Energie von Umbruch. Und ich möchte einfach Menschen dabei unterstützen, dass sie mutig sein können und dass sie sich trauen und dass sie die Dinge anschauen, das einem vielleicht zurückhält, dass sie auch weitergehen können.
Ja. Und da Leute begleiten zu dürfen, ist so unfassbar schön. Also im Professionellen, aber auch im Privaten, ne? Vielleicht auch an alle, die Angst haben, weil wir das auch vorhin besprochen haben, was so das Umfeld sagt oder dass man auch Angst hat, dass das Umfeld einen vielleicht verstößt oder nicht mehr gut mit dir umgehen wird. Ich muss sagen, die Neuanfänge, die ich beobachte in meinem Umfeld, ich habe bessere Freunde jetzt. Also meine Freunde sind bessere Freunde geworden, dadurch, dass sie einen Neuanfang in alle möglichen Richtungen gestartet haben und mal auf sich achten, während sie denken, sie wären egoistisch, was sie überhaupt nicht sind, weil meine Lebensqualität automatisch besser geworden ist, seit sie ein besseres Leben führen. Also vielleicht muss man das auch mal hören, wenn man jetzt gerade zu Hause sitzt und zuhört und sich so denkt, ja, ich weiß nicht, ich traue mich nicht wegen anderen, dann, also manchmal geht es mir sogar zu schnell, wie gut das Ding geht. Nicht, weil ich irgendwie eine schlechte Freundin bin, sondern ich komme nicht hinterher. Es ist so viel einfach. Und da kann ich mir vorstellen, dass du als jemand, der das als Beruf und Berufung macht, das muss so ein tolles Gefühl sein, die Menschen dabei begleiten zu dürfen. Ich kenne jetzt nur zwei, drei Leute und bin begeistert. Das muss wirklich ganz, ganz toll sein.
Das mitzukriegen und zu beobachten, wie sie leuchten,
Ja.
wenn sie einmal, also erstens merken, vielleicht, was sie überhaupt wirklich wollen. Das ist auch ein Prozess manchmal.
Ja.
Und wenn Menschen davon reden, also von das, was sie mögen, was sie haben wollen, was wohin sie gehen wollen, wenn sie begeistert sind, also dieses Begeisterung einfach mitzuspüren, und mitzuerleben, wenn sie vielleicht gewisse Dinge loslassen oder annehmen oder anders sehen und das Gefühl haben, ja, mache ich jetzt. Und ja, ein bisschen unbeschreibbar, das Energie vielleicht, was auch so mitschwingt mit so einem Neuanfang. Klar, es gibt natürlich auch Ängste und die kommen auch mit.
Ja.
Ja. Aber das einmal, ich denke immer an diesen Moment, wo du siehst, sie hat jetzt gerade eine Entscheidung getroffen. Sie macht das jetzt. Und das mitzuerleben ist
Ja,
einfach was
ja.
Schönes.
Ich habe auch das Gefühl, dass Menschen resilienter werden. Also durch diese Aufgabe, selbst wenn sie schlimme Sachen dann erleben, das passiert auch, es läuft nicht alles super. Es gibt Menschen, die sich abwenden, aber ich habe das Gefühl, dass die dadurch noch stärker geworden sind und irgendwie auch das beigetragen hat, dass sie eine bessere Person werden, weil du musst ja auch irgendwann lernen, Menschen gehen zu lassen, die vielleicht nicht gut für dich sind, ne?
Und es heißt auch nicht, nur weil du was entschieden hast und für dich sagst, okay, jetzt ich mache das Ding. Das heißt nicht, dass es auch von einem Tag auf das nächste alles sich ändert oder dass es einfach wird. Aber ich habe ein schönes Beispiel vielleicht von Feedback. Ich habe vor fast 2 Jahren so ein Coaching-Programm als Testprojekt quasi gemacht. Und am Ende, die hat eine Frau mir geschrieben, so, ich fühle mich unaufhaltsam in dem, was ich mir angehen möchte, oder so wie unstoppable. Wie hat sie das gesagt?
Unaufhaltbar? Gibt es das?
Ja, genau.
I don't know. Jetzt
Ja, jetzt gibt's.
weiß
Jetzt
ich
gibt's. Genau, in dem, was ich mir angehen möchte, egal wie lange es dauert, weil sie wusste, sie hat eine schwierige Situation, die kommt einfach nicht so leicht raus.
nicht.
Und sie wusste, das wird ein langer Weg sein und das wird nicht immer so einfach sein. Aber der Vergleich von dem Anfang, sie kam rein und hat keinen Ausweg gesehen und dachte, ja, eigentlich habe ich keinen Plan, wie das gehen soll, ob es gehen soll. Ich fühle mich irgendwie verloren, total blockiert. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich, diesen Aufstieg. Und am Ende unaufhaltsam zu fühlen, auch mit dem Wissen, dass es auch dauern kann,
Ja.
oder auf jeden Fall, dass es dauert. Aber dieses Gefühl von Möglichkeit.
Ja.
Menschen brauchen Möglichkeiten und dieses Gefühl von, ja, Freiheit zu entscheiden,
Ja.
auch wenn es lang ist, auch wenn dieser Weg auch nicht immer leicht ist.
Ja, und wenn man scheitert, also man kann auch zwischendurch scheitern, zurückfallen. Und dann, also ich habe eine Zeit lang irgendwie so gedacht, eigentlich besteht mein Neuanfang immer aus vielen kleinen Neuanfängen. Also ich scheitere richtig oft an meinen Neuanfängen und Gewohnheiten und trotzdem fange ich nicht von null an. Also ich gehe dann vielleicht ein paar Schritte zurück, aber ich bin trotzdem immer noch weiter wie am Anfang, wie bei dem Beispiel, das du auch beschrieben hast. Und ja, ich glaube auch, die Gefahr ist bei manchen da, und das ist auch voll menschlich, dass wenn sie sich schon mal trauen, etwas zu unternehmen, sie erwarten, dass gleich
Dann klappt es.
alles muss klappen, weil ich habe mich doch jetzt getraut. Excuse me, also
Ja.
warum läuft das jetzt nicht
Ja.
so? Und dann muss man sagen, ja, Schatz, das ist das Leben, da, das funktioniert nicht sofort, so wie ein Kind nicht sofort laufen kann und hinfällt, hinfällt,
Genau.
hinfällt. Muss man auch wieder hinfallen lernen. Ja, super
Aber du
spannend.
hast es gerade so schön gesagt, dass du hast ganz oft gescheitert.
Ja.
Das heißt aber, dass du ganz oft probiert hast.
Ja, safe.
Du hast dich
Ja.
ganz oft getraut und warst ganz oft mutig. Und das finde ich einfach so schön und das ist so eine Ressource, darfst du für dich einfach mitnehmen, dass auch das ist eine mega Stärke, dass du dich traust, immer wieder die Dinge zu probieren, auch obwohl du weißt, ja, es kann scheitern, das passiert mal. Aber eben, wie du sagst, mit dem Beispiel von Kind, es muss hinfallen, oft und viel. Das
Ja.
ist Übung.
Ja, absolut.
Das ist wie, also Mut kann auch wie ein Übung angeschaut werden, dass man ganz oft einfach in klein die Dinge neu ausprobiert
Absolut.
und dann lernst du was und dann kommst du weiter und vielleicht bist du nicht direkt auf das höchste Niveau, aber du kommst immer weiter, auch wenn du ein bisschen ein paar Schritte zurückgehst oder ein
Absolut.
paar Schritte zur Seite gehst.
Ja.
Und ja, fand ich richtig schön beschrieben jetzt gerade von
Danke
dir.
dir, danke. Ich glaube, das Problem ist halt bei diesen kleinen Erfolgen, dass wir uns die nicht merken. Also ich rate immer jedem, schreibt dir wirklich schöne Momente, egal wie klein sie sind. Auch wenn Harald sagen würde, das ist doch keine Leistung. Doch, du schreibst dir das auf, wenn du telefoniert hast zum Beispiel. Telefonieren fällt dir schwer, du hast telefoniert, das kommt auf die Liste. So. Nur du weißt, was dir schwerfällt. Andere wissen das einfach nicht und werden das auch nicht anerkennen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es sich trotzdem immer scheiße anfühlt. Also da ist jetzt nicht immer so, ist jetzt nicht immer so viel Mitgefühl für mich da, sage ich mal, von mir auch. Aber ich, genau, ich denke an die Kinder, ich denke an Computerspiele, ich denke an Wissenschaft, ich denke an Fußball. Da ist es das Normalste der Welt, ein Spiel zu verlieren. Und irgendwie bei Karrieren oder so, da sehen die Leute, also gut, bei mir sieht man halt öffentlich auch immer ein bisschen zu, sage ich mal. Und der Witz ist, würde ich jetzt morgen berühmt oder reich oder was auch immer werden, was auch immer das Ziel sein mag, ich wette mit dir, dann würden die Leute sagen, wie sagt man, über Nacht erfolgt, wie sagt man denn das? Das gibt einen englischen Begriff dafür.
Genau. Overnight Success.
Overnight Success, ja. Und dann würde man sagen, würde ich sagen, nee, ich bin eine Million Mal hingefallen dafür, dass es jetzt das eine Mal geklappt hat, Leute. Und jetzt seht ihr nur diesen Erfolg vielleicht. Und das, glaube ich, kotzt mich auch so ein bisschen an unserer Gesellschaft an, dass nicht anerkannt wird, wenn Menschen etwas probieren. Es wird ausgelacht in Deutschland. In Amerika ist das zum Beispiel nicht so. Und das kotzt, also das nervt einfach total. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch ein bisschen vielleicht unseren Beitrag dazu leisten, dass das nicht mehr bei allen so ist.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch dazu sagen, dass, also ich bin auch ganz, ganz großer Fan von, also jeden kleinen Win zelebrieren. Und du hast auch einen super wichtigen Punkt gesagt, in dem niemand weiß, was für dich Überwindung kostet, was für dich Mut heißt. Und ich habe mit Thema Mut, habe ich so am Anfang ein bisschen Problem, weil ich dachte, ja, also für Mut, da stehe ich auf. Also das ist mein Thema. Und dann habe ich so ein bisschen Konflikt gehabt, weil ich dachte, naja, aber eigentlich bin ich so ein bisschen ängstlicher Mensch und habe irgendwie da Angst und da Angst und springe nicht von Flugzeuge und keine Ahnung was, ja.
Ja.
Aber Mut ist nicht so ein, es gibt kein Mess. Wie heißt es? Es gibt kein,
Keine
es gibt nicht eine
Messlatte.
Definition, Messlatte, genau, von Mut, sondern Mut ist das, was in dir Überwindung kostet, wo etwas für dich schwierig ist, wo vielleicht auch Angst da ist.
Ja.
Und jeder Mensch hat eine andere Definition von Mut. Und wie du sagst, vielleicht ist Telefonieren für dich schwierig. Und das ist dann, wenn du das trotzdem machst, muss es zelebriert werden. Du darfst dich nicht mit anderen Menschen vergleichen und sagen, ja, aber die telefoniert 20 Mal am Tag und das ist kein Ding, wenn ich ein Telefonat irgendwie
Exakt.
hinkriege. Aber doch, weil für dich war das wirklich schwierig und
Ja.
das hat viel Mut gekostet.
Ja.
Und Angst, also Mut kann nur existieren, wo Angst lebt eigentlich, weil sonst brauchst du keinen Mut. Du brauchst keinen
Stimmt.
Mut, wenn du nicht von etwas Angst hast.
Ja.
Die gehören zusammen. Und wenn du
Ja.
das trotzdem mit deiner Angst machen kannst,
Ja.
dann ja, musst du das irgendwo aufschreiben und ganz groß
Ja.
zelebrieren.
Ja, das ist eure Hausaufgabe heute, Leute. Nicht
Ja.
nur heute, das ist für immer jetzt eure
Ja.
Hausaufgabe. Jetzt hast du schon so was Schönes gesagt, wo Mut ist, ist auch Angst. Normalerweise hätte ich jetzt Glückskekse, die wir gemeinsam öffnen. Die haben wir jetzt nicht, weil wir nicht im selben Raum sind. Aber ich wollte dich fragen, ob es momentan ein Zitat gibt, das dir sehr gefällt oder eines, das dich sehr geprägt hat. Manchmal hat man ja auch so Mantras, nennt jeder ein bisschen anders. Und ja, wollte dich fragen, ob du vielleicht einen Glückskeksspruch hast. Wenn du noch keinen hast, ein bisschen überlegen willst, ich habe schon was natürlich vorbereitet in meinem Kopf.
Ah, okay, toll, weil ich habe natürlich viele, aber jetzt, wo ich dastehe und plötzlich gefragt bin, weiß ich nicht gerade. Also natürlich würde ich sagen, dass Mut nicht der Abwesenheit von Angst ist, aber ich weiß nicht, ob das ein
Ich fand das schon sehr
Spruch ist.
schön.
Davon
Deswegen,
haben wir schon.
du, dann nehmen wir einfach das als deinen Glückskeks, weil
Ja, ich.
ich fand diesen Satz gerade so schön. Der hat ganz viel mit mir gemacht. Deswegen nehmen wir den einfach.
Okay, nehmen wir den.
Und ich werfe in den Ring, daran musste ich am Anfang unseres Gesprächs denken. Das ist ein bisschen primitiv, aber wer zu lange in der Scheiße sitzt, der merkt irgendwann nicht mehr, dass es stinkt. Und da musste ich am Anfang dran denken, weil wir am Anfang ja von dieser Ausgangslage ausgegangen sind, dass viele Menschen oft keinen Neuanfang wagen, weil sie so gewohnt sind, in dem zu leben und was ist, wenn schlechter wird und so weiter. Und die merken gar nicht, dass ihnen ganz viele Dinge vielleicht nicht gut tun. Und ja, vielleicht kann man das dann auch noch mal Menschen mitgeben. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, dass einige Menschen was mitnehmen konnten. Ich konnte jetzt was mitnehmen und ich bin ganz egoistisch,
Ich
wenn
auch, danke.
es war für mich dann einfach der Podcast. Und
Finde ich schön. Das ist auch mal gut, für sich zu sorgen.
absolut. Also, ich werde natürlich all deine Social Media Kanäle und deine Kontaktdaten in die Show Notes unter die Videos ballern. Ja, jetzt ist es doch nicht so professionell, guck. Und wer Lust hat, kann natürlich auch dem Podcast folgen. Ihr dürft auch gerne dem Podcast eine gute Bewertung dalassen, wenn es euch gefallen hat. Damit ich keine festen Jobs mehr annehmen muss, habt ihr theoretisch auch die Möglichkeit, das Ganze finanziell zu unterstützen. Aber da ich gerade in einer komischen Phase bin, würde ich das jetzt nicht als allererstes von euch verlangen oder darum bitten, weil ich jetzt gerade erstmal ein bisschen wieder klarkommen muss. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten kennt ihr das Spiel, liked dieses Video, abonniert den Kanal, aber am Ende folgt eurem Herzen.